Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Lateinamerika. Corona-Pandemie im Lichte neoliberaler Gesundheitspolitik, brutaler Etatkürzungen und der autoritären Versuchungen der US-Regierung. Ein Artikel von Frederico Füllgraf, verantwortlich Redaktion. Teil 1. Negationismus, obszöne Sprache und makabre Bilder. Auf dem amerikanischen Kontinent von Nord bis Süd scheint die Viruspandemie die Dämonen entfesselt zu haben. Darunter mephistophelische Wesen, die man genauer als sogenannte Schläfer erkennen sollte, waren sie doch längst vor Ausbruch der Seuche da und schienen nur auf ein Kommandozeichen für ihren Einsatz zu warten. Gemeint ist zum Beispiel das vom Jair Bolsonaro-Regime nachgeahmte opportunistische Säbelrasseln von US-Präsident Donald Trump in Richtung China, Venezuela und Russland inmitten der Covid-19-Pandemie. Beobachtet werden ferner gerissene innenpolitische autoritäre Umtriebe in Chile, wie der Einsatz von intelligenten Kameras und Drohnen zur gezielten Sozialkontrolle, sowie die Offensive der vom US Department of Justice gesteuerten und politisierten Justiz Ecuadors mit der jüngsten Verurteilung von Ex-Präsident Rafael Correa. Zum rechtsradikalen Repertoire der Regierungen der USA und Brasiliens gehört aber auch eine an Abscheulichkeit grenzende Nekrophilie, wie die schulterzuckende Anspielung Donald Trumps, man solle sich auf mindestens 100.000 bis 240.000 Covid-19-Todesopfer einrichten. Noch bedenkenloser drückte es Jair Bolsonaro aus. Während der jüngsten Aufmärsche seiner Anhänger schlug er Quarantäne und soziale Distanzierung mit der Bagatellisierung in den Wind, Zitat, 70% der 210 Millionen Brasilianer werden ohnehin infiziert und es werden diejenigen sterben, die sterben müssen, Zitat Ende. Trump und Bolsonaro sind Covid-19-Leugner der ersten Stunde. Während ihres jüngsten Treffens in den USA redete der US-Präsident noch Anfang März den Ausbruch des Virus in Brasilien klein und überschüttete Bolsonaro mit Lob. Unter massivem Druck von Wissenschaft, Parlament und Öffentlichkeit rückte Trump jedoch vom radikalen Negationismus ab und verabschiedete sein Notprogramm, das bisher jedoch vor allem das Groß- und Finanzkapital begünstigt und sich einem maroden und überforderten öffentlichen Gesundheitssystem gegenübersieht. Neoliberaler Nährboden und makabre Bilder. Wie zu erwarten war, hat die Covid-19-Seuche in der Mehrheit der Länder Lateinamerikas wegen der weitgehenden Zerstörung ihres öffentlichen Gesundheitssystems verheerende Auswirkungen. Eine Studie des Pan American Journal of Public Health warnte bereits vor Jahren, Uruguay, Costa Rica und Kuba seien die einzigen Länder des Kontinents, die das 2014 unterzeichnete regionale lateinamerikanische Abkommen erfüllen, das eine 6%ige Investition des Bruttoinlandsproduktes BIP in den öffentlichen Gesundheitssektor empfiehlt. Eine Ausgabe, die jedoch immer noch 2% unter dem OECD-Durchschnitt liegt. In Argentinien gelang es der Regierung Mauricio Macri bereits 2018, das öffentliche Gesundheitssystem bis auf den Boden herunterzuwirtschaften. Die Administration ging so weit, dass sie per Erlass das Gesundheitsministerium abschaffte und zum untergeordneten, in Anführungszeichen, Staatssekretariat degradierte. Danach blutete die Gesundheitsversorgung sprichwörtlich aus. Die vorgesehenen Finanzierungsmittel wurden in doppelter Hinsicht beschnitten. Im Verhältnis zur Inflationsprognose um das Dreifache und im Verhältnis zum Dollarkurs gar um das 6- bis 7-fache. In Brasilien erlitt 2019 der Etat des von den Regierungen der Arbeiterpartei PT 13 Jahre lang aufgebauten und zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfolgreich verankerten Gesundheitssystems nach Verabschiedung des Gesetzes zur Einfrierung öffentlicher Ausgaben durch die Regierung Michel Temer einen Einschnitt von 20 Milliarden Reais, umgerechnet ca. 4 Milliarden Euro. In Ecuador musste das öffentliche Gesundheitssystem unter der Regierung Lenin Moreno zwischen 2018 und 2019 eine 36%ige Etatkürzung hinnehmen. Die Entscheidung war eine in Anführungszeichen Anpassung an die vom Internationalen Währungsfonds IWF verordneten Sparmaßnahmen und bedeuteten einen Schnitt von 66 Millionen US-Dollar. Eine nicht sonderlich beeindruckende, doch für die Ausmaße Ecuadors relevante Geldsumme. Die Mittelkürzung schwächte Infrastruktur sowie Versorgung, hatte die massenhafte Entlassung vom medizinischen Personal zur Folge und schränkte auf dramatische Weise die Vorbereitung des Landes auf Notfälle ein. Unter diesen Bedingungen trat die Regierung Moreno zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie an. Ecuador war nach Brasilien und Chile bald das dritte Land in Lateinamerika, in dem die höchsten Covid-19-Ansteckungs- und Todesfälle verzeichnet wurden. Wird die geringe Bevölkerungszahl mit 17 Millionen Einwohnern im Vergleich zu Brasilien mit 210 Millionen Einwohnern berücksichtigt, nahm Ecuador in wenigen Wochen den unrühmlichen ersten Rang der Massenansteckungen und höchsten Todesrate in Lateinamerika ein. Nach Beurteilung von Esteban Ortiz, Experte für öffentliche Gesundheit, ist die Explosion der Pandemie in dem kleinen Land unter anderem auf die in Anführungszeichen armselige epidemiologische Überwachung zurückzuführen, die erst Wochen nach dem internationalen Ausbruch der Pandemie eingerichtet wurde. Wie in den übrigen Ländern Lateinamerikas, einschließlich Kubas, wurde auch Ecuador vom Virus auf dem Luftweg heimgesucht. Zitat: Die meisten Fälle wurden sozusagen importiert. Unzählige Covid-19-Angesteckte flogen aus dem Ausland ein, Zitat Ende, berichtet Ortiz. Man habe lediglich ihre Temperatur gemessen und sie sind nach Hause gegangen, statt sie sofort in ein epidemiologisches Informationszentrum aufzunehmen, sie zu isolieren und zu behandeln, kritisierte Ortiz. In Ecuadors Küstenprovinz Guayas konzentrieren sich nach wie vor über 70% der Infizierten. Ende März begannen Militär und Polizei, Leichen aus Häusern zu entfernen, nachdem das in Anführungszeichen Leichenbestattungssystem des Hafens von Guayaquil versagt hatte, was zu Verzögerungen im forensischen Dienst und in den Bestattungsunternehmen während der 15-stündigen Ausgangssperre führte. Angesichts der grauenvollen Zustände verbreiteten die Bewohner Guayaquils Videos von verlassenen und brennenden Leichen auf den Straßen mit Hilferufen der Verwandten in sozialen Netzwerken, man möge doch ihre Toten bestatten. Makabre Bilder gingen um die Welt. Doch Präsident Lenin Moreno beeilte sich, Bilder und Covid-19-Daten als sogenannte Fake News der sozialen Netzwerke zu diskreditieren. Genauer, sie einer in Anführungszeichen Kampagne seines Vorgängers Rafael Correa zuzuschreiben. Doch seine Popularität erlitt wegen seines Fehlstarts und gravierender Fehler nach Angaben des Umfrageinstituts Click Report einen krachenden Einbruch auf kaum 7%. Bolsonaros in Anführungszeichen Todesministerium. Währenddessen rief der ehemalige brasilianische Fallschirmjäger Bolsonaro seit Mitte März zumindest 3 öffentlichen Aufmärschen gegen die von der WHO empfohlenen und durch seinen eigenen Gesundheitsminister Luis Enrique Mandetta erlassenen sozialen und wirtschaftlichen Quarantänemaßnahmen auf. Der Disput, von dem selbst die ihn umgebenden Generäle abgeraten hatten, nach Anspielung Bolsonaros ein in Anführungszeichen Profilierungsgehabe des Ministers, gipfelte Mitte April in der Entlassung Mandettas und seiner Ersetzung durch Nelson Teich, einem in Anführungszeichen Gesundheitsunternehmer aus dem Umfeld des jüdischen Elitekrankenhauses Albert Einstein in Sao Paulo. Mandettas Linie, so Präsident Bolsonaro in einer nachträglichen Begründung mit ungeheuerlicher Wortwahl, habe die Belange der Wirtschaft nicht berücksichtigt und sich, Zitat, fast ausschließlich auf die Verteidigung des Lebens konzentriert, Zitat Ende. Den Satz mussten die Brasilianer mehrmals lesen. Derart obszön stechen die Worte ins Auge und tönen in Hirn und Herz. Doch der dem öffentlichen Gesundheitssystem völlig entfremdete neue Minister sorgte ebenfalls am Tag seiner Nominierung für vernichtende Schlagzeilen. In einem Vortrag von 2019 hatte Teich erklärt, bei der Wahl zwischen der Mittelvergabe für die Behandlung eines jungen Patienten oder eines Senioren mit gleichem Krankheitsbild müsse ein Gesundheitsmanager eine Alterswahl treffen. Zitat: Was soll er tun? Den alten Patienten, der sowieso an vielfachen Alterskrankheiten leidet, oder den jungen Kranken retten, der das ganze Leben noch vor sich hat? Zitat Ende. So provozierte Teich mit dem makabren Vergleich. Kritischen brasilianischen Medien zufolge habe Bolsonaro sein Ziel erreicht, nämlich mit der Nominierung Teichs und eines in Anführungszeichen überwachenden Generals als Vizeminister das Gesundheitsministerium in ein sogenanntes Todesministerium umgewandelt und die Nekropolitik zur Staatsdoktrin erhoben zu haben. Verfehlt ist der Vergleich keineswegs. Nachdem Mitte April die Zahl der Coronavirus-Toten allein im Bundesstaat Sao Paulo um nahezu 82% zugenommen hatte, verschickte die brasilianische Armee einen Fragebogen mit Dringlichkeitscharakter an Dutzende von Stadtverwaltungen der Bundesstaaten Rio de Janeiro und Espírito Santo mit der Erkundigung nach den Bestattungskapazitäten ihrer Friedhöfe. Bilder von Dutzenden ausgehobenen Gräbern auf einem improvisierten städtischen Friedhof São Paulos und die grauenvollen Massenbestattungen in Manaus, der Landeshauptstadt von Amazonas, lassen bereits das gespenstische Szenario des Covid-19-Massentodes erahnen, das für den Monat Mai erwartet wird. Eine vom Meinungsforschungsinstitut Atlas Politico durchgeführte Befragung ergab, dass 61% der Bevölkerung das Corona-Management Bolsonaros entschieden missbilligen, was die fast allabendlichen Balkonproteste mit Topfschlagritualen eloquent bestätigen. Doch mindestens 33% der Brasilianer stehen hinter dem als sogenannten Todesanbeter verschriebenen Staatschef, folgen seinen Hamelner Rattenfängeraufrufen zum öffentlichen Ungehorsam gegen Quarantäne und opfern sich einer wahnwitzigen Massenansteckung mit tödlichem Ausgang. Die Covid-19-Politik von Chiles Präsident Sebastián Piñera steht ebenso im Kreuzfeuer scharfer Kritik. Wieder wird dem Staatschef vorgeworfen, eher als kalkulierender Manager, denn als Regierungschef zu agieren. So zum Beispiel seine Vergabe von 3 Milliarden US-Dollar zur Rettung der Wirtschaft. Doch nicht etwa in Gestalt einer einmaligen Unterstützung durch den Staat, sondern als Kredit und obendrein von Privatbanken vermittelt. In hartem, unverschämten Kontrast dazu steht die Vergabe eines beschämenden Covid-Bonus in Höhe von gerade einmal 60 Euro an Chiles Arme und Rentner, der Ende März bewilligt, jedoch erst 3 Wochen später ausgezahlt wurde. Auf die sanitären Maßnahmen Piñeras und seines Gesundheitsministers Jaime Mañalich hagelte es Dauerproteste. Vor allem wegen der sogenannten Quarantena Dinamica, die selektiv und geografisch sehr begrenzt ist und sich nicht einmal auf die gesamte Hauptstadt Santiago, den Herd der Massenansteckung im Lande, sondern nur auf ausgesuchte Bezirke erstreckt. Mañalich, ein ehemaliger privater Hausarzt Piñeras, ist seit Anbeginn der Pandemie Autor absurder Worte und einer endlosen Kette bombastischer Meldungen und Fehleinscheidungen. Am 20. März wehrte sich der Minister in einem Fernsehinterview gegen die vollständige Quarantäne mit dem idiotischen Satz, Zitat, es ist völlig dumm und unnötig. Was, wenn das Virus zum Guten mutiert? Zitat Ende. Tag ein, Tag aus brüsten sich Staatschef und sein Minister wegen der angeblich niedrigen Covid-19-Letalität in Chile und maßen sich Vergleiche mit Deutschland an. Doch Ärzte und Krankenpfleger werfen Piñera und Mañalich einen gefährlichen Triumphalismus mit der Verschleierung von Daten vor. Dem Gesundheitsminister wird von seinen eigenen Beamten Mangel an Transparenz, gar ein, in Anführungszeichen, Obskurantismus unterstellt. Neben der Anschuldigung einer ständigen Fallunterschätzung warnen die Gesundheitsexperten vor einer opportunistischen Strategie zur Verzögerung erforderlicher Sicherheitsmaßnahmen, vor allem im Hinblick auf die Gesundheit von Chiles Senioren. Mañalichs jüngste Empfehlung sorgte für landesweite Entrüstung. Mit der fragwürdigen Versicherung, dass, Zitat, die Wahrscheinlichkeit, dass die von Covid-19-Genesenen krank werden, praktisch null sei, Zitat Ende, stieg der Minister auf den polemischen Known-Traveler-Propagandazug des Microsoft-Milliardärs Bill Gates und schlug die Einführung eines sogenannten Immunitätszertifikates für Corona-Genesene vor. Zitat, angesichts der wachsenden Anzahl werden wir eine Entlassung oder Immunitätskarte für Personen erstellen, die diese Krankheit bereits überwunden oder positive Antikörper entwickelt haben, da wir in 2 weiteren Wochen mit den Tests beginnen werden. Und diese Personen mit dieser Registrierungskarte werden von jeder Art von Quarantäne oder Einschränkung befreit. Zitat Ende. Das erklärte der Gesundheitsminister auf einer Konferenz. Auf die Initiative hagelte es auch internationale Kritik, zum Beispiel des renommierten italienischen Virologen Andrea Grisanti. Zitat, das ist enorme Dummheit. Ehrlich gesagt, davon will ich nicht einmal hören. Es ist längst nicht bekannt, ob diese Antikörper produktiv sind, wie lange sie leben. In diesem Stadium über Immunität zu reden, scheint mir aus allen Gründen fehl am Platz. Wir haben keine Beweise dafür, dass die Überwindung vor Neuinfektion schützt. Zitat Ende. Zitat, sie wollen das Volk töten, Zitat Ende. So betitelte eine kritische chilenische Website die Entscheidung Piñeras, nach einmonatigem Lockdown die Shopping-Malls im Lande wieder zu eröffnen. Der Präsident, selbst ein Finanzmarktmilliardär, übte diesbezüglich seit Wochen Druck aus und handelte selbstverständlich unter massivem Druck des reichen 1% im Lande, darunter Carlos Sublette, Vorsitzender der Handelskammer von Santiago. Von Sublette stammt zum Beispiel der durch Bolsonaro inspirierte nekrophile Satz, Zitat, wir können wirtschaftliche Aktivitäten nicht töten, um Leben zu retten, Zitat Ende. Beim Dilemma zwischen Wirtschaft oder Leben wähle ich das Leben. Argentinien zeigt, wie es anders geht. Im Grunde genommen ergriffen nur drei Länder, Guatemala, El Salvador und Argentinien, seit dem Virusausbruch auf dem lateinamerikanischen Kontinent bereits nach den ersten Pandemieanzeichen verschärfte Lockdown-Maßnahmen. In El Salvador gar mit einem Milliarden-Dollar schweren Plan zur sozialen und gewerblichen Absicherung. Die übrigen Regierungen lavierten zwischen Teilquarantäne, Maßnahmen zum Schutz der Wirtschaft bis hin zu auffallend in Anführungszeichen entspannten, aber unverantwortlichen Positionen wie die Mexikos, die unter massiver Kritik die Regierung López Obrador zwischenzeitlich zur Einführung von Teilquarantäne zwang. Zitat: Beim Dilemma zwischen Wirtschaft oder Leben wähle ich das Leben. Zitat Ende. Dieses Zitat hingegen war eine frühzeitige Warnung und zugleich ein aufrichtiges Glaubensbekenntnis des argentinischen Präsidenten Alberto Fernández. Mit 45 Millionen Einwohnern, das zweitgrößte Land, mit der drittgrößten Bevölkerungszahl Südamerikas, entschied sich Argentinien bereits Anfang März zum radikalen, kompletten Lockdown, der erst schrittweise im Mai gelockert werden soll. Das Ergebnis: 3.144 Infizierte mit 151 Toten. Stopp-Notifizierungen zugestanden, die niedrigste Pandemieziffer zwischen Alaska und dem Feuerland. Mit welchen Mitteln dieser Erfolg erzielt werden konnte, der dem Präsidenten den Rekordzuspruch von 93,8% der Argentinier sichert, das kommentiert die bis vor kurzem noch oppositionell eingestellte Wochenzeitschrift Perfil, der Autor dieses Nachdenkseitenberichts ohne Einschränkungen zustimmt. Zitat: Die Pandemie hat gezeigt, dass politische Führungspersönlichkeiten gefragt sind, die weniger von Wahn angetrieben sind, um die Bedürfnisse einer Bevölkerung zu lösen, die sich als autonomes Wesen fühlt. Die Reaktion vieler Staats- und Regierungschefs auf die Krise war bedauerlich. Sie glauben weiterhin, dass die Menschen messianischen Führungen gehorchen, die die Wirtschaft zum Leben erwecken. Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump und Ali Khamenei vermuteten, dass sie die Krise mit einer Mischung aus Mystik und Arroganz kleinreden könnten. Höchstwahrscheinlich werden sie ihre Länder in eine Katastrophe führen, die ihnen das Amt kosten kann. Die politische Zukunft Donald Trumps ist so schlecht, dass er wahrscheinlich die Wahlen im November verlieren und auch im Iran das Ayatollah-Regime auseinanderfallen wird. In Argentinien nahmen die Behörden das Problem ernst. Alberto Fernández übt eine moderne Führung aus, die die Menschen und Experten befragt, die Opposition integriert und entschlossene Maßnahmen ergreift. Die Leute haben gesehen, wie er daran gearbeitet hat, ihr Leben zu schützen. Er hat eine effiziente politische Kommunikationsform verwendet, die mehr Entscheidungen und Handlungen bewirkt, als sich in Worten zu erschöpfen. Inmitten weit verbreiteter Angst und Qual haben die Menschen in Argentinien erlebt, wie ihre Spitzenführer Egos und ideologische Diskrepanzen beiseite gelassen haben, um sie wirklich zu beschützen. Das Ergebnis ist eine enorme Steigerung ihres Images samt aller Behörden, die sich der Krise gestellt haben. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.